Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin das erste Mal in Siegen und war ganz gespannt darauf, weil Siegen ja ein so bedeutender Standort eigentlich ist. In meinem Vortrag geht es, also mit Bezug auf den Titel unseres ganzen Workshops, in dem es ja nun um das Denken der Medien geht, eigentlich nur darum, was der Begriff des Denkens in Bezug auf das Bildliche sein könnte. Mit Bildern denken ist insofern ein Titel, der doppeldeutig zu verstehen ist. Eigentlich geht es darum, mit und in Bildern zu denken. Wenn ich schon diese Doppelung sage, zu denken, dann wird auch klar, dass ich ohne Bilder meinen Vortrag halten werde. Und der Vortrag ist so angelegt, dass zunächst einmal es mir um den traditionellen Begriff des Bildes oder sagen wir traditionellen Einsatz der Bildphilosophie geht und davon abgrenzend einen anderen Versuch zu skizzieren unternehme. In der Bildphilosophie dominiert immer noch trotz der anhaltenden Metaphysikkritik des 20. Jahrhunderts der Platonismus. Also es gibt gar nicht so etwas wie eine, der Metaphysikkritik analoge Operation, sondern im Grunde genommen nehmen wir das Bild immer noch im Sinne des klassischen Platonismus. In Augenschein genommen wird, was ein Bild zu sehen vorgibt, was es in die Sichtbarkeit bringt oder darstellt. Also das dargestellte Sujet beispielsweise, das Bildobjekt in den Worten Husserls und nicht, wie das Sichtbare jeweils hervorgebracht wird oder aufgrund welcher Bedingungen ein Sichtbares als solches erscheint, wo es selbst ins Unsichtbare mündet und sein buchstäbliches Herkommen sozusagen aus dem Unsichtbaren besitzt. Drei Ausdrücke der gewählten Formulierung erweisen sich dabei als entscheidend. Erstens das Wie der Hervorbringung, beziehungsweise die besonderen Voraussetzungen. Und das ist etwas, was auf das Mediale verweist. Zweitens das Als, das seit den Anfängen der Metaphysik als On-He-On im Zentrum der philosophischen Frage nach dem Tiestin, also dem Was ist, stand. Heron ist eigentlich Seiendes als Seiendes, also Her ist das Sein, ist das Als. Was also im Zentrum der philosophischen Frage nach dem Was ist stand und was ich hier versuche auf das Ikonische zu beziehen. Drittens schließlich das Erscheinen, also dasjenige, was dem Bildlichen innewohnt, soweit das Bild und das, was es darstellt, sich in ihm zeigt und sich einer Sichtbarkeit, einer Wahrnehmung öffnet und dass Platon mit ebenso eingeschränktem wie ausschließendem Blick allein eben auf die Abbildung zurückführte. Abbildung, das ist ein Wort, was ich gewöhnlich trenne, was man natürlich in diesen Trennungsstrich kann man nicht mithören, aber im Grunde genommen sollte man ihn mithören, weil natürlich in Abbild oder Abbildung mit dieser Trennung das Bilden selbst eine gewisse Rolle spielt. Das Bild, Icon, bei Platon in der Tat ein philosophischer Grundbegriff, ist aber in allen Bedeutungen, die er verwendet, immer Abbild eines Urbildes, wobei man da allerdings genauer auf die griechischen Worte achten muss. Urbild ist gemeinhin, das ist der am häufigsten gebrauchte Ausdruck bei Platon, Paradigma. Also im Original gewissermaßen etwas, was vielleicht auf die schlechteste Weise im Deutschen mit Urbild eben übersetzt wird. Denn Paradigma ist ein Kompositum aus dem Präfix para, was wörtlich eben neben, während, dazu, hinzukommend oder eben im übertragenen Sinne auch wieder oder gegen bedeutet. Und deiknymi, ein Wort, das wiederum auf das Sanskritwort dik zurückgeht, und ebenso sagen wie zeigen heißt oder auch sehen lassen bedeutet. Also insofern müsste man, wenn man versucht, das wörtlich etymologisch auseinanderzunehmen, sagen, dass damit etwas bezeugt wird, was weder in der bloßen Wahrnehmung noch im Sagbaren aufgeht, sondern das sich stets Mitzeigende oder Hinzuzeigende, und das ist im Kontext der platonischen Bildphilosophie das Eidos, also das Aussehen, die Form. Also wir haben gewissermaßen immer schon eine Prätention auf die Form statt auf Materialitäten beispielsweise oder anderes. Von vornherein wird so das Bild als Schein gegenüber der eigentlichen Idee interpretiert. Man denke vor allen Dingen an das klassische Höhlengleichnis des siebten Buchs der Politeia, dass die Phantasmata die Schattenbilder durchweg verwirft. Man denke aber auch an die Kunsttheorie des zehnten Buches in der Politeia, das in hierarchischer Abstufung vom Paradigma über das Skoiaston Holon Genos, wie es heißt, also den Artefakten und Produkten der Techne, zu den Eidola und den Phantasmata des Sographos reicht, also des Malers. Der Maler produziert nur Phantasmata, während der Handwerker eben Artefakte schafft. Und alles das sind schon Abbilder von Abbildern, und die Phantasmata, also das, was der Maler schafft, ist sozusagen das Letzte in dieser Reihe. Dazu gehört auch die Trennung zwischen Horaton und Nontos, also das Sichtbare und das Intelligible, oder auch das Denken, wie man sagen könnte, das to noumenon genos, also das dem Denken entstammt, wie es im Liniengleichnis des sechsten Buches heißt. Dort gehört das Sichtbare dem Bereich der Doxa an. Und die Doxa erlaubt eben nur Pistis, also Glauben oder Wahrscheinlichkeit. Während die eigentliche Episteme, also die Wissenschaft, sich zwar der Bilder und Figuren bedient, aber so etwa wie in der Geometrie sie nicht als solche betrachtet, sondern zum Zwecke ihrer logischen Durchdringung oder der Aufstellung allgemeiner Gesetze, die wiederum bildlos ermittelt werden. Und das ist eine ganz entscheidende Operation für den Platonismus. Die Wissenschaft bedient sich zwar der Bilder, verfährt aber letztlich in ihrer Schlussweise bildlos. Und das Sonnengleichnis, ebenfalls im sechsten Buch, das das Liniengleichnis ja erst vorbereitet, drückt es ganz unmissverständlich aus. Dort heißt es, die vielfältigen Dinge können zwar gesehen werden, Orestai, aber nicht erfasst und begriffen werden, also Noestai. Dies obliegt vielmehr der Erkenntnis durch Begriffe, wörtlich sagt dann Platon jetzt in der Übersetzung, die man denkt, aber nicht sieht. Und insofern wird in der Tat das Bild aus der Wissenschaft ausgeschlossen. Ich werde im Folgenden Grundlinien einer alternativen Bildphilosophie zu skizzieren versuchen, die jenseits der Differenz zwischen Sehen und Denken, Bild und Episteme argumentiert und die fern aller metaphysischen Vorentscheidungen das Mediale ins Zentrum der Überlegungen stellt. So werden jene Konditionen entschält, durch die ein Sichtbares als Sichtbares im Sinne eines ikonischen Als allererst zur Erscheinung gelangt, was von vornherein auf die Produktionsbedingungen schaut und die spezifische Performativität der Sichtbarmachung und diese in den Vordergrund rückt. Sichtbarkeit und Sichtbarmachung setzen bereits eine grundlegende Differenz voraus, nämlich die Unterscheidung zwischen dem Sichtbaren und einem Unsichtbaren, das im Bild mindestens auf vierfache Weise mit anwesend ist. Und zwar so sehr, dass man sagen muss, dass sich das Bildliche überhaupt erst dem jeweiligen Spiel von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit verdankt. Mindestens vierfach ist diese Aufteilung des Unsichtbaren, weil das Bild erstens selbst schon eine Grenze markiert, die gleichsam sein Dargestelltes oder Szenisches allererst einräumt gegenüber der das Andere im wörtlichen Sinne von obsken, also skene, die Szene, obsken, das, was außerhalb der Szene liegt, also dem Obszönen, ausgeschlossen bleibt. Kein Bild kommt ohne diese Trennung zwischen Innen und Außen aus. Ja, eignet wiederum eine Negativität, denn die Differenz, die so gemeint ist, konstituiert das Bildliche, ohne selbst Teil dessen zu sein, was es durch seine spezifischen Techniken oder Strategien sichtbar macht. Also genau das bleibt gewissermaßen im Bild unsichtbar. Zweitens entzieht sich das, was man das Medial oder besser die medialen Praktiken nennen könnte, durch die das Sichtbare wiederum aufgerichtet wird und etwas damit zur Darstellung gelangt. Das Bild zeigt sich dabei als ein wörtlich durchsichtiges, aber aktiv verstanden, also durch das ein Sichtiges gewissermaßen erst entsteht, das als solches aber undurchsichtig bleibt. Es verweigert sich selbst seiner Sichtbarkeit oder entzieht sich der Sichtbarkeit im Bild, denn dieses, das Sichtbare oder das, was ein Bild zeigt oder vorstellig macht oder auch aufführt, ist stets etwas anderes als das, was diese Sichtbarkeit hervorbringt, sodass die Mittel, die medialen Bedingungen als Bedingungen im Bild verborgen bleiben. Man könnte also hier von sozusagen einer Verweigerung oder Negativität des Ikonischen sprechen. Drittens bleibt der Ort, von dem her ein Bild gesehen wird, jene Stelle, wie man sagen könnte, von woher der Blick, der sie anschaut, entspringt, immer verhüllt, das, worauf auf unterschiedliche Weise mit, zum Beispiel mit Benjamin aufmerksam gemacht werden kann als das Auratische oder mit Roland Barthes als das Punktum. Sie besitzen im Bild eben keine identifizierbare Lokalität, sondern bleiben unsichtbar, sodass wir ebenfalls von einer Negativität dessen ausgehen müssen, was den Blick besticht oder affiziert, was im Gegenzug die Aufmerksamkeit erst fesselt. Schließlich als viertes Moment der Unsichtbarkeit im Bild, die das Bild erst konstituiert oder das Bildliche konstituiert, kann man eben das Undarstellbare im Bild mit Bezug auf die Darstellungsmöglichkeiten anführen, die das Bild zulässt. Denn man muss eben sehen, dass nicht alles in Relation zu den ästhetischen Strategien der Sichtbarmachung dargestellt werden kann, sondern man muss sagen, dass diese Strategien überhaupt erst den Raum einräumen, in dem etwas Bestimmtes zur Darstellung kommt. Wir haben es per Definition mit einem Unsichtbaren zu tun, denn mindestens kann kein Bild mit Bezug auf deine Darstellungsmittel darstellen, was es nicht darstellt. Wenn so auf diese Weise vom Herkommen des Bildes aus seinem je spezifischen Spiel von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit gesprochen wird, dann bedeutet dies, dass man immer schon dieses besondere Spiel, diese elementare Differentialität in Rechnung stellen muss, will man überhaupt über das sprechen, was man das Ikonische oder Ikonizität nennen könnte. Und wenn ich den Titel Ikonizität gebrauche, dann denke ich dabei natürlich nicht an Peirce und folglich auch nicht an den Prozess einer Semiosis, sondern das Gegenteil ist der Fall. Es handelt sich um den Entwurf einer Bildtheorie, bei der ich mich strikt auf die Seite des Medialen und seiner Produktivität zu stellen versuche. Das heißt, herauszustellen, wie Bilder denken oder wie mit Bildern denken oder wie mit und gleichzeitig in Bildern denken, statt von dem auszugehen, was Bilder darstellen, was ihr Abbild ist oder die verschiedenen Formen eben der Repräsentatio bedeuten. Bildlichkeit verfolge ich somit als eine Denkform im Visuellen. Wenn es also letztlich geht es um die Frage, gibt es so etwas wie visuelles Denken? Und visuelles Denken setzt eben eine spezifische Art des Medialen voraus. Und das, was ich zu rekonstruieren versuche, ist gewissermaßen als diese spezifische Medialität das Bildliche selbst. Bildlichkeit also als eine Denkform im Visuellen und nicht als eine zwischen Produktions- und Rezeptionsbedingungen oszillierende Repräsentation, deren Kriterium immer schon in einem abgebildeten, also einem anderen dargestellten oder vorgestellten liegt, sei dies ein Objekt oder sei es eine Imagination. Denn ein Bild gibt zu sehen im aktiven Sinne einer Gabe. Aber es scheint, so jedenfalls gemäß des Mainstreams, dass es stets etwas Bestimmtes zu sehen geben will und dass es in einer Bildtheorie allein darauf ankommt, dieses Bestimmte, das Was sozusagen und seine Bedeutungen, also den Bildsinn und das, worauf dieser referiert, zu identifizieren, also das, was ein Bild eben gerade nicht ist. Gleichsam seine andere Seite, anstatt es sich selbst zeigen zu lassen und seine Erscheinungsweisen zu untersuchen. Es handelt sich überdies um eine Denkform im Visuellen, wie man sagen muss. Es gibt andere Formen visuellen Denkens. Und es ist klar, dass damit immer schon die Möglichkeit auch anderer als bildlicher Denkformen in Rechnung gestellt werden muss. Diese Vorentscheidung auf das Referenzielle, was die gewöhnliche Bildtheorie auszeichnet, also die Auszeichnung des anderen im Bild Repräsentierten, also die Auszeichnung des Nichtbildes gegenüber einem im Bild Sehen, meint eben das, was ich am Anfang mit Platonismus angedeutet habe. Den es, will man mit einer nicht-metaphysischen oder einer metaphysikkritischen Bildphilosophie beginnen, den man natürlich ausräumen oder dekonstruieren muss. Ich kann aus Zeitgründen natürlich nicht im Einzelnen auf die platonische Bildtheorie und ihre Prämissen eingehen. Am Anfang habe ich das nur ganz kurz skizziert. Das setze ich als bekannt voraus. Vielleicht nur so viel, Platon hat im Nachdenken über das Ikonische jene Grundbegriffe entfaltet, überhaupt erst entfaltet, an die sich die Philosophie seither gehalten hat, wenn sie das Bild thematisiert hat, an dem sie sich auch abgearbeitet hat und die Gewahrung der Bildlichkeit von Anfang an, wie ich meine, verstellt hat. Und das sind die Ausdrücke Mimesis, Homoiosis, Morphe, Eidos, Paradigma und Idea. Mimesis und Homoiosis sind eigentlich die zwei entscheidenden Begriffe. Homoiosis ist die Gleichartigkeit, die Ähnlichkeit. Mimesis wird ebenso unzureichend mit Nachahmung übersetzt. Eigentlich meint es etwas anderes. Die Technik der Mimesis erscheint dabei maßgeblich, wobei Platon zwischen der Mimesis Eikastikae und der Mimesis Phantastikae unterscheidet. Die erstere, Eikastikae, Eikasia ist eigentlich die Darstellung, betrifft eben die Ähnlichkeit, die Homoiosis, denn die verwandten Ausdrücke Eikaso und Eikasia meinen das Vergleichen, während letztere, also die Mimesis Phantastikae, das bedeutet, was eben Friedrich Schleiermacher bezeichnenderweise mit trugbildnerischer Kunst übersetzt hat. Und der ganze Angriff Platons gilt dieser trugbildnerischen Kunst. Das Bildliche erweist sich aber in beiden Bedeutungen als ein Mangel, und das ist das Entscheidende. Sein Wie, das Aussehen, die Gestalt verdeckt das Was, die eigentliche Bestimmung, die als Ideelle unsichtbar bleibt, sodass der Schein, die täuschende Maske, das Wesen oder das wahre Antlitz der Dinge verstellt. Insofern haben wir es beim wahren Antlitz der Dinge mit dem Kriterium zu tun, um sozusagen das Bild zu verstehen. Eine Denkoperation, die unumwinden die Repräsentation des Abbilds zum Kriterium aller Bildlichkeit macht und damit von einem Ort aus erblickt, der von vornherein das Nichtbild gegenüber dem Bild bevorzugt. Und das ist für mich eben die problematische Operation. Eigentlich schaut die ganze Bildtheorie gar nicht aufs Bild, sondern auf das andere des Bildes. Wir haben es also dann bei Platon immer mit einer verdorbenen Ontologie zu tun, die sich gewissermaßen ebenso lockend wie verhüllend vor die Wirklichkeit schiebt und das Auge verdirbt. Das Prekäre des Bildes besteht darin, dass es ein uneigentliches Zwischenreich errichtet, weshalb es nach Platon in der Seele auch Verwirrung stiftet, weil es etwas vorführt, was so aussieht, als ob es Wirkliches wäre und doch nicht ist. Und wenn Sie sich René Magritte's Serie Sistine des Pain Piep anschauen, dürfte diese Serie diesem naiven Glauben ein für alle Mal ein Ende gesetzt haben. Also es ist eigentlich ein antiplatonistisches Bild. Platon verfehlt also das Rätsel der Medialität des Bildes und seiner Negativität von Anfang an. Das ist die These. Stattdessen erkannte er im Bild eine doppelte Fälschung, nämlich die Entfremdung von der Welt und ihrer Usia, ihrem Wesen, wie von der Wahrnehmung und ihren Sinnen. Und er hat damit der Bildtheorie eine fatale Weichenstellung, so könnte man sagen, erteilt, die freilich in der Folgezeit doch in ihre Krisis, ihre äußerste Aporie geriet, wo dann etwas zur Darstellung zu bringen versucht wurde oder zu repräsentiert oder etwas repräsentiert werden sollte, was sich per Definitionem und auf keine Weise als ein Als beschreiben ließ und darum der Referenzialität entbehrte, nämlich die Darstellung des Undarstellbaren im Sinne einer absoluten Transzendenz. Auch hier kürze ich die Argumentation ab. Diese Krise ist bekannt, das ist im Grunde der byzantinische Bilderstreit, in dem es genau um diese Grenze des Platonismus ging. Die Krise setzte schon in spät- und nach antiker Zeit durch die Frage eben der Abbildung des Göttlichen in den christlichen Ikonen auf, wobei auffallend ist, dass beide, sowohl die Ikonoluden, also die, die die Bilder verteidigten, als auch die Ikonoklasten, platonistische Begriffe verwendeten. Also gewissermaßen im Metier des Platonismus geriet der Platonismus in die Krise. Ich kann hier nicht auf diese äußerst verwickelte Debatte eingehen, natürlich auch nicht auf die jüngeren Deutungen der Ikonenkunst. Ich denke jetzt an Pavel Florensky oder an Leonid Uspensky oder Massimo Cacciari und andere. Doch ist für unseren Zusammenhang der interessante Punkt, dass der Bilderstreit sozusagen die äußerste Stelle des Platonismus markiert, jener Ort, an dem gewissermaßen der Platonismus umkippt und eine andere Bildtheorie erfordert, die aber gar nicht geleistet wurde bislang, die das Bildliche eben nicht von vornherein dem Kriterium der Repräsentation nach, vor oder unterordnet. Es geht also nicht darum, den Argumenten beispielsweise der Ikonoklasten oder der Ikonoluden zu folgen oder sie zurückzuweisen, sondern man müsste sie gewissermaßen, und das ist jetzt nur eine programmatische Forderung, als Vehikel benutzen, um heideggerisch gesprochen zu einem anderen Anfang der Bildphilosophie zu gelangen. Und das sind jetzt auch kurz meine letzten beiden Punkte, letzten drei Punkte, Entschuldigung, dass ich diesen anderen Anfang versuche, in wenigen Grundstrichen zu skizzieren. Der Ausgangspunkt bildet eine sehr einfache und grundlegende Überlegung, die natürlich kulturwissenschaftlich schon in vielen anderen Zusammenhängen vielfach zum Thema gemacht worden ist, im Bereich der Bildtheorie aber eine eigene Note besitzt, nämlich die Figur der Rahmung. Rahmung ist immer aktivisch zu verstehen als Prozess, einer ursprünglichen Teilung, nämlich die gleichwohl in dem, was sie teilt, unbestimmt bleibt. Man könnte sagen, ihr eignet so etwas wie eine genuin unentscheidbare Differenzialität, die je nach Praktik, je nach medialer Performance Unterschiedliches auch hervorbringt. Alles beginnt mit dieser noch offenen Urteilung, so könnte man sagen, oder Grenzziehung, die überhaupt einen Platz, eine Fläche oder Stätte einräumt, nämlich die Unterscheidung eben zwischen Bild und Nichtbild. Nichtbild jetzt in einem anderen Sinne als das Nichtbild der Repräsentation, sondern das, was dann nicht mehr Bild ist. Eine Teilung oder Unterscheidung, die gleichzeitig allererst das Bild als Bild hervorspringen lässt. Die Rahmung bildet also das erste Moment einer Medialität des Bildes, wobei ich allerdings von einem erweiterten Rahmenbegriff ausgehe, nicht jetzt der wirkliche materielle Rahmen, denn Rahmung kann ein sehr unterschiedliches meinen, eine räumliche Einfassung, ein zeitlicher Schnitt, aber auch Rand oder Lücke zwischen den Bildern, eine teilende Wand oder die Differenz zwischen Bild und Grund, die Textur der Oberfläche als Grenze und so weiter und so weiter. Ein weiteres kommt hinzu, denn mit der Figur der Rahmung ist von Anfang an eine Kippfigur eben verbunden und die ist für mich entscheidend für die Konstruktion des Bildes. Eine Kippfigur, die jederzeit eine Vexierung erlaubt und will man ein Beispiel haben, eine Vexierung gleicht die zwischen der Vexierung von Figur und Grund homolog, Vexierung homolog funktioniert. Denn das Rahmende kann ebenso besetzt werden wie das Gerahmte. Das hat ja Derrida in seinem Buch Die Wahrheit in der Malerei ausführlich abgehandelt. Wir bekommen es also gleichzeitig mit einer Differenz und einer Indifferenz zu tun. Eine Differenzialität, die das Constituents des Bildes überhaupt bedeutet, sowie eine Indifferenz, die die Unbestimmtheit, die Nicht-Eindeutigkeit oder die Variabilität der Rahmenfunktion selber anzeigt. Weshalb ich eben statt von einer ikonischen Differenz eher von einem ikonischen Differenzprinzip sprechen möchte, dass das Denken in und mit Bildern ebenso sehr ermöglicht wie situiert. Die These ist folglich, dass aus der elementaren Differenzialität der Rahmung, die selbst gewissermaßen dieses Moment der Vexierung, der Offenheit enthält, wie immer sie gesetzt und besetzt sein mag, alle weiteren bildkonstitutiven Unterscheidungen folgen. Im Besonderen die schon erwähnten Unterschiede zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, sowie zwischen Bild und Nichtbild, ferner auch zwischen Innen und Außen, sowie Figur und Hintergrund und den mannigfaltigen Kontrastbildungen, denen der Bildaufbau unterworfen ist und denen sich eine aus denen sich eine Komposition oder eine Montage ergibt. Sie kennen alle von Gottfried Böhm dessen Einführung einer ikonischen Differenz und die ikonische Differenz meint bei ihm Kontrast. Hier versuche ich gewissermaßen vor dem Kontrast das Konstituierende der Kontrastierung zu denken und deswegen spreche ich von ikonischer Differenz. Das ist ein bisschen manieriert zugegebenermaßen, aber mir fällt auch kein besserer Begriff gerade ein. Gleichzeitig erweisen sich diese Differenzialitäten, wie man sagen könnte, als verantwortlich für das, was man den doppelten Blick des Bildsehens nennen könnte. Denn wir gewahren, wenn wir ein Bild betrachten, immer beides. Einerseits das Bild als Bild und andererseits etwas im Bild. Und dieser doppelte Blick macht natürlich, ermöglicht, dass wir uns eigentlich nie täuschen können. Wir wissen immer, dass wir ein Bild sehen. Die Rahmung erteilt so gleichzeitig die Unterscheidung zwischen im Bild sehen und als Bild sehen. Eine Unterscheidung, die wiederum Bedingung dafür ist, dass wir überhaupt etwas als Bild erkennen und von der gewöhnlichen Wahrnehmung unterscheiden können. Das hat auch René Magritte gesagt, dass wir ein Bild anders betrachten als die Wirklichkeit. Sie bildet zugleich die Möglichkeit, und das ist für mich das Entscheidende, einer Reflexivität oder das Moment der Reflexivität, die Tatsache, dass Bilder in Bilder gegen Bilder zu arbeiten vermögen und ihre Struktur, ihren Aufbau, ihre Machart oder besser die Praktiken der Sichtbarkeit, der Sichtbarmachung zu enthüllen vermögen. Und wenn Sie wollen, die ganze Geschichte der Kunst ist nichts anderes wie ein Spiel, eine Ermöglichung, eine Eröffnung dieser vielfachen Arten von Reflexivität, die genau mit dieser doppelten, mit dem sowohl ikonischen Differenzprinzip als auch mit dem doppelten Blick zu tun hat. Platonismus bedeutet demgegenüber stets eine Reduktion oder Abschneidung, die ausschließlich die Privilegierung der einen Seite, des Etwas im Bild sehen, einschließt und gleichzeitig die Weigerung, das Bild als Bild sowie seine duplizitäre Struktur, sozusagen die Logik dieser Differenz zu betrachten. Dabei erfüllt die Rahmung, wie man zusammenfassen könnte, mindestens eine vierfache Funktion. Erstens definiert sie im literalen Sinne die Funktion einer Definitio, also einer Grenzziehung oder Demarkierung, in dem das Bildliche gegen etwas anderes ausgezeichnet wird. Zweitens ermöglicht sie die Trennung zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit und lässt damit im eigentlichen Sinne die Relativität des Sichtbaren überhaupt erst entstehen. Drittens konditioniert sie diejenigen Differenzen, die im Bild überhaupt eine Darstellung hervorbringen, also diese vielfachen Möglichkeiten des Kontrastare, Denn nicht vergessen werden darf, dass ein Bild, so hat es Maurice Denis einmal ausgedrückt, bevor es eine nackte Frau oder eine Anekdote werden kann, wesentlich eine Plane von Farben in einer bestimmten Anordnung bedeckte Fläche ist. Viertens schließlich zeichnet die Rahmung verantwortlich für die Teilung des Blicks, die vielfachen Teilungen des Blicks, die wiederum das Bild sehen, von anderen Weisen des Sehens unterscheidet, denn das Bild ist keine Angelegenheit eines unschuldigen Auges, sondern immer schon eine des Wissens und der Erkenntnis, dass wir ein Bild sehen. Die Bildreflexion als eine Weise des Bilddenkens besitzt darin, und das ist meine These, ihren eigentlichen Ort. Gottfried Böhm hat nun diese Eigenschaften gleichsam in Analogie zur ontologischen Differenz Heideggers als ikonische Differenz apostrophiert und wenn auch zunächst eng geführt mit Blick auf die interne Organisation des Bildes durch Kontraste, lässt sich dieser Titel einer ikonischen Differenz aus der Reihe differenzieller Ordnungen herleiten, die ich mit der Rahmensetzung und der vielfachen oder vierfachen Funktion verbunden habe, also Unterscheidung zwischen Bildern, zwischen Materialität und Repräsentation oder dem Ikonischen und seiner Obszenität oder Obszönität, wie sie sich durch die Aufteilung, wie gleichzeitig durch die Aufteilung von Figur und Hintergrund und den daraus entspringenden Delineationen und Kontrastbildungen ergeben. Also mit anderen Worten, ikonische Differenz ist nicht eines, was auf den Kontrast zurückzuführen ist, sondern eben, was sich dieser vierfachen Funktionalität gleichsam der Rahmung überhaupt erst fügt. Jede Linie, um dieses Beispiel zu wählen, bedeutet schon eine Teilung, doch muss man mit Walter Benjamin hinzusetzen, dass die Linie als Kontur und Marke sowohl sich selbst als auch den Grund, von dem sie sich abhebt, markiert, also doppelt sich markiert. Die Selbstmarkierung oder Selbstauszeichnung der Linie macht zudem aus ihr eine Instabilität oder auch immer schon eine Unruhe, die sie gleichsam wiederum doppelt belegt, als Linie, die sich als Linie zeigt, sowie selbst noch als räumliche Spaltung des Raumes, in dem sie eine Figuration oder Gestalt einträgt. Was die Linie ist, sagt sie nicht, sie vollzieht. Deswegen ist die Linie, der Zug, gewissermaßen genuin auf einen performativen Akt zurückzuziehen. Ihre Differentialität geschieht durch diesen Vollzug, und dieser Vollzug ist eben performativ zu verstehen, denn sie erzeugt durch die Praxis ihrer Setzung, die eine komplexe Ökonomie von Einrahmung und Ausrahmung voraussieht, Zug um Zug etwas im Bild, dem sein Was erst in der Beziehung der Striche zueinander zu entnehmen ist. Hier sehen wir gewissermaßen minutiös das am Werk, was ich eben versucht habe, als ikonisches Differenzprinzip zu bezeichnen, das zugleich Teil und Nicht-Teil des Bildes ist, denn jede Praxis einer Setzung wie auch einer Einschließung und Ausschließung exponiert, was jeweils ein Bild zeigt und den Blick zu sehen gibt, ohne sich jedoch im Bild zu erkennen zu geben und Anteil an seinem Sujet oder seiner Darstellung besitzt. Von der Differenz sagt Derrida ebenfalls in seinem gleichnamigen Text, es sei derjenige Unterschied zum Unterschied, der gleichzeitig die Differenzen hervorbringt. Als der nicht volle, ich zitiere, als der nicht volle, nicht einfache Ursprung der Differenzen, der nicht unter die Kategorie des Zeichens fällt, dem damit auch der Name Ursprung nicht mehr zukommt. Der Clou dieser Wolte, die Derrida macht, ist eigentlich, dass er sagt, es gibt eine Differentialität, die die Differenzen erst hervorbringt, die aber als Differentialität nicht mehr als Differentialität sozusagen oder als Differenz funktioniert, die sondern genuin unentscheidbar in gewisser Hinsicht bleibt. Das ist das Eröffnende, das man nur im performativen Sinne eben verstehen kann. Dieselbe Paradoxie ergibt sich dann auch für die ikonische Differenz oder das, was ich ikonische Differenz genannt habe, die ebenso jegliche Bestimmung verweigert und damit nicht einmal als ein Begriff angesprochen werden kann. die aber die Basis dafür darstellt, was sich eben als ein bildliches, als ein genuin bildliches Denken apostrophieren lässt. Gleichermaßen sichtbar wie unsichtbar befindet sie sich am Ursprung gewissermaßen der Differentialität der Linie, am Grund der Visualisierung gleichsam als Ursprung jener Praktiken, die im Visuellen etwas als etwas überhaupt sichtbar machen. Wir haben es also mit einer visuellen Differenz zu tun, einer multiplen Performance von Differenzierungen, die das Feld des Sichtbaren eröffnet und einteilt, die gleichzeitig aber, und das scheint mir der entscheidende Punkt dieser radikalisierten, von mir radikalisierten Fassung einer ikonischen Differenz zu sein, dasjenige konstituieren, was man in Analogie eben zum Propositionalen oder Hermeneutischen als ein spezifisch ikonisches Als nennen könnte, also eine ganz spezifische Form ikonischer Signifikanzbildung. Anders ausgedrückt, etwas wird als dieses Sichtbare im Bild sichtbar gemacht und gewinnt dadurch seine, aber immer dann schon, weil wir es mit Wahrnehmung zu tun haben, singuläre Signifikanz. Das ikonische Als bezeichnet damit gleichsam dasjenige Formativ, das für die Konstitution der Bildbedeutung maßgeblich ist, wobei es sich bei der Verbindung von Singularität und Signifikanz nicht um einen Widerspruch handelt, sondern genau um jene Stelle, an der sich im Gegensatz zum Logischen oder zum Begrifflichen cogitare, das auch von Baumgarten als singuläre Erkenntnis des Visuellen ausgezeichnete Denken ereignet. Pointierter, wenn wir das Bild als Abbild verstehen, beschränkt sich das Bildliche lediglich auf eine Funktion, die repräsentationslogisch bestimmt wird. Es gibt dann gewissermaßen ein Denken mit dem Bild, bestenfalls im Sinne einer Instrumentalität. Wenn man aber das Bild unter dem Aspekt dieser differenziellen Medialität betrachtet, das heißt, seine ikonische Performativität ernst nimmt, dann bedeutet ein Denken mit dem Bild, ein Denken in Bildern, in der Form des Bildlichen, in der sozusagen immer erst sich singulär herstellenden differenziellen Form, dessen Struktur eben diese stets offene Möglichkeit ist, die ich eben als ikonische Differenz zu bezeichnen versucht habe, und die je singulär ihr spezifisches Als erst erzeugt. Ich komme zum letzten Punkt. Weder betrifft ein solches Denken die Generierung des Bildes als Bild durch eine imaginäre Intentio, noch das Sehen von etwas als Bild. Es geht auch nicht um die Bildlichkeit als solche, sondern um das darin jeweils Erscheinende und die Weise, wie es zur Erscheinung kommt. Haben wir es in Bezug auf das Mediale vor allen Dingen mit dem Wie, den Modi sozusagen, visuelle Unterscheidungen zu tun, berühren wir mit dem Als genau diejenige Stelle, an der sich diese Modi visueller Unterscheidungen mit dem Was der Darstellung, der Blickgabe und folglich auch mit dem spezifischen Bildsinn buchstäblich kreuzt. Und mir geht es immer um diese Überkreuzung dabei. Beide sind ineinander verflochten und die je besondere Form der Verflochtenheit ermöglicht zugleich die Überwindung eben einer repräsentationslogisch eng geführten oder man könnte auch sagen metaphysisch prätendierten Bildphilosophie. Denn durch das ikonische Als als Produkt fortlaufender ikonischer Differenzierung gewahren wir überhaupt erst etwas im Bild und vermögen gleichzeitig seine Bedeutung zu erkennen. Die ikonische Differenz stiftet die Regime des Bildbezugs, die immer auch Regime sein können, die gegen das Bild gleichsam zu intervenieren vermögen. Sie sind der Ort der Bezugnahme, der Intentio buchstäblich und damit der Möglichkeit der Repräsentation, soweit sie dem, was die Unbestimmtheit der Differenz zu eröffnen vermag, folgt. Gleichzeitig aber durchkreuzt sie im Sinne einer Nichtintentionalität, die gewissermaßen durch das differenzielle Moment immer schon die Repräsentation zerteilt. Kurz, die Repräsentation ist nicht der Ausgangspunkt, die Funktion des Bildes, sondern die Folge seiner Differenzialität. was demnach überhaupt im Bild als Zeichen oder als Symbol gedeutet werden kann, verdankt sich nicht einer wie immer gearteten Wahrnehmung der Wirklichkeit als Kriterium, die wir dann mit dem, was das Bild zeigt, vergleichen oder auch verwechseln können, sondern diese spezifische Arbeit im Visuellen ist das Entscheidende, sodass sich der Bildsinn als Produkt endloser Aufteilungen und Vexierungen, Kontrastbildungen, Rahmungen etc. immer wieder neu herstellt. Anders gewendet, was den Bildsinn hervorbringt, ist nicht das Abbild, sondern die Multiplizität jener Differenzen, wie sie durch die ikonischen verschiedenen ikonischen Differenzialitäten evoziert werden, als deren Effekte wiederum erst das Abbild angesehen werden muss. Ich gehe noch einen kleinen Schritt weiter und dann bin ich auch am Ende, denn wir hatten gesagt, dass die Arbeit der visuellen Differenzialität selbst als Denken bezeichnet werden muss, dass man wiederum als spezifisch Visuelles auszeichnen kann. Dem steht allerdings der verbreitete Topos des philosophischen Mainstreams gegenüber, dass allein die Sprache denkt oder dass wir allein in der Sprache zu denken vermögen, weil erst die Sprache gewissermaßen zur Unterscheidung, zur Relationalität fähig sei, sowie die Tatsache, dass die Sprache der urteilende Satz gewissermaßen überhaupt erst das Wissen der Wahrheit das Wissen der Wahrheit hervorbringt. Zur Wahrheit selbst gehört der propositionale Satz, sodass das Bild bestenfalls den Vorhof der Erkenntnis zu bewohnen gestattet. Keineswegs erscheint jedoch ausgemacht, in welchem Verhältnis Denken, Urteil, Rationalität und Wahrheit überhaupt zueinander stehen. Denken, heißt es etwa in Heideggers Beiträgen zur Philosophie, bedeutet metaphysisch immer die Rückführung, metaphysisch, also die ganze Geschichte der Philosophie von Platon bis Nietzsche, immer die Rückführung des Seienden auf anderes Seiendes, hier des Abbildes auf ein wirkliches als Kriterium, was zugleich heißt, es als ein Vorstellen bis zurück zur Idee zu fassen. In der Passage, die mit das Erdenken des Seins betitelt ist, das ist der Paragraph 265, erzählt deshalb Heidegger sozusagen eine Kurzversion dieser Geschichte im Ausgang der Idee und das heißt des Platonismus und der sich im Platonismus vollziehenden Engführung. Ich zitiere, das ist nicht so sehr lange. Nun wird durch eine bestimmte Auslegung des Seins als Idea das Noein des Parmenides zum Noein des Dialegistei bei Platon, also des Denkens als ein Herauslesen. Dialegistei ist eigentlich durch einen Lesevorgang hervorbringendes. Der Logos des Heraklit wird als Aussage, als Leitfaden der Kategorie. Bei Descartes wird schließlich die Ratio mathematisch und dies sei möglich, weil dieses mathematische Wesen seit Platon angelegt ist und als eine Möglichkeit in der Aletheia der Physis gegründet ist. Das Denken im Sinne der Aussage wird zum Leitfaden und es gibt dann schließlich auch die Anweisung für die Auslegung des Denkens als Grundhaltung der Philosophie. Wir haben es also mit einer knappen historischen Rekonstruktion der Schwundstufe sozusagen des Denkens zu tun. Und aus ihr stechen zwei entscheidende Momente, wie ich meine, hervor. Erstens das unbedingte Primat des Aussagens und damit der Sprache einerseits, die ja Heidegger auch verfolgt und weiter aufrechterhält, sowie die Unmöglichkeit eines Denkens in Bildern und mit Bildern andererseits, denn das Bild erweist sich nach der Auffassung der Tradition eben als nicht rational, weil es weder ein Noein als Dialegistei noch als Logos im Sinne der mathematischen Ratio kennt, auch wenn seit der frühen Neuzeit und vor allem unter technischen Bedingungen seine Konstruktion zunehmend auf ihr basiert. Insbesondere aber eignet dem Bild kein Unterscheiden und alles das, was ich im Vorhergehenden versucht habe, auf die ikonische auf ein ikonisches Differenzprinzip zurückzuführen, ist eben nichts anderes, als klarzumachen, dass es ein eigenes Unterscheiden im Bild gibt, das gewissermaßen die Denkform des Bildlichen überhaupt erst ermöglicht. Heidegger spricht zwar nicht vom Bild, das Bild liegt ihm auch fern, weil er selbst von der Sprache her denkt und noch in seiner Kunstphilosophie der Dichtung, der Poiesis und dem Poien, den uneingeschränkten Vorrang über das Visuelle erteilt. Doch ergibt sich meiner Ansicht nach aus dieser Kritik Heideggers am Platonismus und seiner Folge ein Wink, der für die Frage nach dem visuellen Denken eben fruchtbar gemacht werden kann. Denn der Vorrang der Referenz, mit dem ich angefangen habe, der Auslegung des Bildes von der Mimesis her, der Engführung des Bildes auf sein Abbild, wie ich eingangs mit Bezug auf Platon als Grundzug metaphysischer Bildphilosophie identifiziert habe, findet sich in dieser Geschichte als Rückführung des Horaton, also des Sichtbaren, auf die Nonta und also auf die Denkbestimmungen und den Nous, auf Rationalität, findet darin die Entsprechung, um dem Bild durchweg seinen epistemischen Rang abzusprechen. Wenn wir also nach dem Zusammenhang von Visualität und Denken bzw. Ikonizität und Wissen fragen, ergibt sich zugleich die doppelte Frage danach, ob nicht erstens die durchgängige Marginalisierung und Abwertung des visuellen Denkens darauf zurückzuführen ist, dass der Begriff des Denkens sozusagen immer schon auf eine bestimmte metaphysisch vorgeprägte Weise vorentschieden worden ist, also ein bestimmter Denkbegriff unterlegt ist, und zweitens, ob nicht ein anderer Begriff des Denkens entwickelt werden kann, der eben den am Anfang angemahnten anderen Anfang einer Bildphilosophie viel eher zu entsprechen vermöchte. Und dieser andere Begriff des Denkens hängt, denke ich, wesentlich an der Möglichkeit, und daran hängt auch der ganze Versuch und die Plausibilität gewissermaßen dieses Versuchs, hängt daran, ob man dem Bild eine ganz eigene Weise sozusagen des Unterscheidenkönnens und der Aufweisung von Differenzialitäten zuschreiben kann. Aber das ist eben letztlich eine offene Frage, bildet aber sozusagen die entscheidende, wie ich finde, noch nicht beantwortete Aufgabe eines solchen Projektes oder eines solchen Programms, sozusagen einer nicht-metaphysischen Bildphilosophie. Vielen Dank.